Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Hans-Rudolf Merz bleibt Bundesrat. Der Finanzminister kündigt seine Rückkehr ins Finanzdepartement an. Die UBS überrascht mit einem Gewinn im dritten Quartal. Verwaltungsratspräsident Kure sieht einen Silberstreifen am Horizont im Echo-Gespräch. Dann: Die Ausdehnung zur Personenfreizügigkeit kommt wohl zur Abstimmung. Das Referendum ist offenbar zustande gekommen. Die Europäische Notenbank belässt den Leitzins bei 4,25%. Präsident Trichet beklagt aber eine nie dagewesene Unsicherheit. Und Ladies all over. Der amerikanische Wahlkampf ist weiblicher denn je. Jene, die gewählt werden wollen und jene, die wählen, zum Auftakt einer Serie. Im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Raphael von Matt.
Bundesrat Hans-Rudolf Merz wird nach seiner Genesung wieder in die Landesregierung zurückkehren. Dies hat der Bundespräsident Guschber mitgeteilt. Merz hatte vor knapp 2 Wochen in seiner Heimat in Appenzell-Ausserrhoden einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Später wurde ihm in einer Notoperation ein 5-facher Bypass gelegt. Aus dem Bundeshaus berichtet Pascal Krauthammer.
Bereits gestern konnte der 66-jährige Finanzminister das Berner Inselspital verlassen. 11 Tage nach seinem Kollaps habe sich Hans-Rudolf Merz in einem guten Allgemeinzustand befunden, bestätigt Spitalsprecher Markus Hechler.
Bundesrat Merz hat das Inselspital in einem stabilen, befriedigenden Gesundheitszustand verlassen. Wir konnten ihn mit gutem Gewissen ziehen lassen.
Bundesrat Merz habe sich wie vorgesehen in die Rehabilitation begeben. Nach dieser Zeit der Erholung werde Hans-Rudolf Merz seine Geschäfte wieder übernehmen, erklärt Bundesratssprecher Oswald Zick.
Herr Bundesrat Merz hat Bundespräsident Pascal Couchepin in einem Brief mitgeteilt, dass er nach seiner Genesung die Führung des Finanzdepartements wieder übernehmen werde und damit die Zusammenarbeit im Bundesrat fortsetzen werde.
Über den Zeitpunkt seiner Rückkehr werde Hans-Rudolf Merz so bald wie möglich orientieren. Die absehbare Rückkehr des Finanzministers ist besonders für den angeschlagenen Verteidigungsminister Samuel Schmid bedeutungsvoll. In den letzten Tagen war nämlich über einen Doppelrücktritt der Bundesräte Schmid und Merz spekuliert worden. Diese Variante steht nun nicht mehr zur Diskussion.
Die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Dies hat heute die UBS bekannt gegeben. Überraschend kündigte die Grossbank einen kleinen Gewinn für das dritte Quartal an. Es sei gelungen, die Bank recht erfolgreich durch die Krise zu führen, sagte UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kura an der außerordentlichen Generalversammlung in Basel.
Unabhängig vom Ausgang dieser Diskussion in den USA können wir unseren Kunden und Aktionären versichern, dass wir eine der am besten kapitalisierten Banken in der Welt sind und gleichzeitig über eine global diversifizierte Refinanzierungsbasis verfügen.
Die Unterschriften für das Referendum gegen die Weiterführung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit sind eingereicht worden. Die junge SVP, die Schweizer Demokraten und die Lega dei Ticinesi haben der Bundeskanzlei 51.700 Unterschriften übergeben. Für das Zustandekommen des Referendums sind 50.000 beglaubigte Unterschriften nötig. Vorsorglich hat die Bundeskanzlei das Abstimmungsdatum auf den 8. Februar 2009 festgelegt. Bei der Vorlage geht es darum, ob die Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union weitergeführt und auf Rumänien und Bulgarien ausgedehnt werden soll. Ob biometrische Schweizer Pässe definitiv eingeführt werden, darüber dürfte es eine Volksabstimmung geben. Ein überparteiliches Komitee von Gegnern hat bis heute mindestens 52.000 Unterschriften gesammelt. Der Nationalrat will die Camionneure bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA nicht schonen. Er will die Erhöhung der Schwerverkehrsabgabe für die verbreitetste Lastwagenkategorie nicht verschieben. Von dieser Verschiebung haben sich die Transporteure mehr Investitionssicherheit beim Kauf und Betrieb von Lastwagen versprochen. Das Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau hat beim Zusammenbruch der amerikanischen Bank Lehman Brothers 28 Millionen Franken verloren. Der Finanzchef der Firma wurde freigestellt, wie das Unternehmen mitteilt. Nach Angaben des Thurgauer Finanzdirektors hatte der Finanzchef seine Kompetenzen überschritten. Durch den Verlust geht der Firma fast ein Drittel des Vermögens von 90 Millionen Franken verloren. Die frühere Zürcher Regierungsrätin Dorothee Fietz muss sich definitiv nicht mehr vor Gericht verantworten wegen des Vorwurfs der Amtsgeheimnisverletzung. Der Staatsanwalt hat seinen Rekurs gegen ein Gerichtsurteil zurückgezogen. Das Bezirksgericht Zürich hatte Fietz freigesprochen, der Fall sollte darum vor Obergericht neu verhandelt werden. Fietz war vorgeworfen worden, im April 2006 vertrauliche Dokumente aus der Zürcher Baudirektion der Presse zugespielt zu haben. Die Kantonspolizei Waadt hat im Zusammenhang mit der Spitzl-Affäre bei der Firma Securitas keine Vorschriften verletzt. Laut dem Untersuchungsbericht hat die Polizei zwar gewusst, dass Securitas im Auftrag des Nestle-Konzerns Globalisierungskritiker überwachte. Die genauen Umstände der Aktion habe sie jedoch nicht gekannt. Wegen eines Produktionsfehlers ruft die Migros 19 Fertigprodukte zurück, aus Sicherheitsgründen. Es bestehe die Möglichkeit, dass die Ware vor Ablauf der Verkaufsfrist verderben könne, teilte der Großverteiler mit. Es handelt sich dabei um Fertiggerichte und Fertigsuppen. Die Europäische Zentralbank, EZB, lässt die Zinsen im Euroraum unverändert bei 4,25%, trotz der internationalen Finanzkrise und trotz des konjunkturellen Abschwungs. Mit dieser Entscheidung wurde gerechnet, obwohl Politiker und Gewerkschaften eine Zinssenkung verlangt hatten. In Europa steht die Schaffung eines Hilfsfonds für die Finanzindustrie zur Diskussion. Zu diesem umstrittenen Vorschlag hat der französische Präsident Sarkozy mehrere europäische Länder, Vertreter der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank zu einem Treffen am Samstag in Paris eingeladen. Während die Niederlande einen derartigen Fonds in Milliardenhöhe befürworten, lehnt die deutsche Regierung diesen Fonds ab. Der umstrittene Chef der Londoner Polizei, Ian Blair, tritt zurück. Blair sagte an einer Medienkonferenz, er trete zurück, weil er von der Politik in Großbritannien nicht genügend unterstützt werde. Dazu zähle er den neuen Stadtpräsidenten von London, Boris Johnson. Blair war seit 2005 immer wieder massiv kritisiert worden. Damals hatten Londoner Polizisten in einem U-Bahn-Zug einen unschuldigen jungen Brasilianer erschossen, den sie mit einem Terroristen verwechselt hatten. Das Wetter bis morgen Freitagabend. In der Nacht und morgen Vormittag fällt im Norden zeitweise Regen, dann gibt es vorübergehend sonnige Abschnitte, bevor im Laufe des Nachmittags und Abends von Jura her wieder einige Regenschauer aufkommen. Am Abend fällt stellenweise Schnee bis etwa 1000 Meter. Die Höchstwerte liegen bei rund 12 Grad. Im Süden gibt es längere sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer. Dazu werden rund 18 Grad erreicht. Am Samstag fällt im Norden zunächst stellenweise Regen und ab etwa 800 Meter Schnee. Am Nachmittag gibt es Aufhellungen bei rund 10 Grad. Im Süden wird es mit Nordföhn sonnig bei 18 Grad. Am Sonntag scheint auch im Norden trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne.
Peter Kurers Freudentag. Der UBS-Verwaltungsratspräsident konnte Angenehmes vermelden. Dazu das Gespräch. Ein Nichtentscheid mit Warncharakter. Notenbankchef Trichet bereitet das Terrain an der Zinsfront vor.
We are in a situation of exceptionally high level of uncertainty. A situation which we never encounter before ourselves.
Eine Unsicherheit von nie dagewesenem Ausmaß. Wieso der Leitzins dennoch bleibt, wo er ist? Vorerst. Dann, alle Macht den Drogenbaronen. Wieso der mexikanische Krimi-Autor Trujillo für seine Geschichten nicht wirklich die Fantasie bemühen muss. Töten wird weiblich. Weshalb sich im Irak immer mehr Frauen für Selbstmordattentate opfern. Und in Erwartung möglicher Peinlichkeiten. In den USA zieht Sarah Palin alle Blicke auf sich. Vor dem Duell der Möchtegern-Vizepräsidenten der Beitrag zu diesem Wahljahr der Ladies, unser Auftakt zu einer Echo-Serie. Mitten im größten Sturm seit Jahrzehnten, der das internationale Bankensystem an den Rand des Abgrunds und in die Obhut der öffentlichen Hand getrieben hat, mitten in diesem Sturm hat die UBS heute die Welt also mit einer guten Nachricht überrascht. Nach den Milliardenverlusten der letzten vier Quartale hat die größte Schweizer Bank in den letzten drei Monaten erstmals wieder einen kleinen Gewinn gemacht. Kein Wunder schlug der UBS-Führung an der Generalversammlung der Aktionäre ein ganz anderer Wind entgegen als noch im Frühjahr. Wirtschaftsredaktor Martin Stucki.
Es waren nicht nur milder Gestimmte, es waren auch deutlich weniger Aktionärinnen und Aktionäre, die dem Ruf der UBS zur zweiten außerordentlichen Generalversammlung dieses Jahres gefolgt waren. 2372 Personen zählte die Eintrittskontrolle in der Basler St. Jakobshalle, fast dreimal weniger als im Februar, als sich der damalige Präsident Marcel Ospel noch Kraftausdrücke und Pfiffe hatte anhören müssen. Heute ging es auf den halbleeren Rängen der Halle und auf dem Podium wesentlich gesittet dazu, und die zahlreichen Kleinaktionäre, die sich auch diesmal wieder zu Wort meldeten, verwünschten nicht mehr die ganze Führung der Bank in Bausch und Bogen, sondern verlangten Auskünfte oder oft auch mehr Transparenz bei den Toplöhnen und Boni. Verwaltungsratspräsident Kura versprach, jedes einzelne Anliegen ernst zu nehmen, was ihm die Aktionäre zwischendurch sogar mit Applaus quittierten. Und damit, dass sie die eigentlichen Geschäfte der außerordentlichen Generalversammlung, nämlich die Wahl von vier neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eine weitere Entflechtung von Verwaltungsrat und Konzernleitung, dass sie die mit überwältigenden Ja-Mehrheiten gutheißen. Eingestimmt hatte Kura die Aktionäre nicht nur mit der überraschenden Ankündigung eines Gewinns im letzten Quartal und der Aussicht auf einen Jahresgewinn 2009, sondern auch mit der frohen Botschaft, man habe die UBS recht erfolgreich selbst durch die schwere Finanzkrise der letzten beiden Wochen manövrieren können. So viele Probleme der Bank noch harren mögen, Kura ließ namentlich durchblicken, dass der Abfluss von Kundengeldern noch nicht gestoppt werden konnte. So sehr schien er den Aktionären das Gefühl vermittelt zu haben, es gehe jetzt endlich wieder aufwärts mit ihrer Bank.
Martin Stucki aus Basel. Im Rampenlicht der Generalversammlung stand also UBS-Präsident Peter Kura. Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist wollte von ihm wissen, ob der angekündigte kleine Gewinn im dritten Quartal die Wende darstelle oder bloß eine kleine Verschnaufpause.
Dass wir jetzt heute einen kleinen Gewinn für das dritte Quartal ankündigen konnten, ist ein Silberstreifen am Horizont und ist wichtig. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Die UBS hat weiter Risiken abgebaut. Sie hat sie aggressiv abgebaut. Haben Sie gesagt, was heißt das?
Ja, ich glaube, aggressiv abbauen heißt zwei Sachen. Das erste ist, dass wir frühzeitig eben die großen Abschreiber genommen haben und dadurch diese Papiere zu einem Wert in unseren Büchern haben, die es uns leichter erlauben, auch sie zu veräußern. Und das Zweite ist, dass wir sehr viel verkauft haben im Laufe der Zeit. Und durch das sind die Gesamtpositionen eben wesentlich tiefer jetzt.
Die Krise greift immer weiter um sich. Tauchen da nicht auch immer wieder neue Risikopositionen auf?
Wir haben gesagt, dass wir 300 Millionen verloren haben bei Lehman Brothers. Also selbstverständlich, das ist natürlich diese Vernetzung der Finanzindustrie und das ist das, was das ganze Umfeld so gefährlich macht.
Sie haben gesagt, die Finanzindustrie sei in einer prekären Situation. Wie prekär schätzen Sie sein?
Ja, ich glaube, generell ist der Konsensus heute doch, dass dies die größte Krise der Finanzindustrie seit der großen Depression ist. Und ich bin schon ziemlich lang dieser Ansicht. Ich habe ja auch schon im letzten Herbst gesagt, dass ich glaube, dass sich die ganze Bankenindustrie eigentlich letzten Endes quer durch refinanzieren muss. Und das ist jetzt genau das, was jetzt abläuft.
Das 700 Milliarden Rettungspaket ist auf dem Weg, sagen wir mal. Was wird das für die UBS retten?
Ja, ich glaube, das ist zuallererst wichtig für die Finanzindustrie insgesamt und auch für das, was man Sentiment nennt. Ich hoffe, dass dadurch halt jetzt dann schon eine positivere Stimmung in all diese Märkte, die sehr verkorkst sind, hineinkommen. In dem Sinne ist das primär indirekt für uns wichtig, aber ich muss ja auch daran erinnern, dass wir sehr große Operationen in den USA haben. Rund 40% unserer Aktivitäten sind in Amerika und dadurch werden wir letzten Endes auch direkt profitieren.
Das nächste Jahr, 2009, soll die UBS wieder Gewinn machen. Woher nehmen Sie die Zuversicht?
Ja, weil ich eben glaube, dass wir wegen diesen starken Abschreibungen, wegen unserer starken Kapitalposition und unserem breit diversifizierten Geschäftsmodell, wo wir sehr zuverlässige Einkommensquellen aus Asset Management und Wealth Management haben, eben gut aufgestellt sind. Und ich glaube, diesen Pfad sieht man jetzt langsam und in dem Sinne sind wir eben zuversichtlich.
Aber das Umfeld bleibt schwierig.
Das Umfeld bleibt auf alle Fälle schwierig, aber Sie haben ja gesehen, dass ich gesagt habe, trotz dem schwierigen Umfeld sind wir nach wie vor optimistisch diesbezüglich.
Das war UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kure. Urs Sigrist hat ihn befragt. Wenn die Europäische Zentralbank ihren Zinsentscheid bekannt gibt, so wird das nicht wirklich zum Thema im Tram und am Stammtisch. Eigentlich ein Fehler, denn dieser Zinssatz bestimmt, wie viel Zins Private und Firmen für Kredite und Hypotheken bezahlen müssten. Interessierte schauten deshalb heute gespannt nach Frankfurt, als EZB-Chef Jean-Claude Trichet die Stimme erhob und zur Enttäuschung vieler verkündete, der Zinssatz in der Eurozone bleibe bei 4,25%. Weshalb diese harte Haltung aller Turbulenzen zum Trotz? Das fragte ich Wirtschaftsredaktor Markus Mucklin.
Ihr Präsident Jean-Claude Trichet hat heute betont, dass die EZB eben eine Aufgabe zu erfüllen habe, nämlich stabile Preise zu sichern. Und da die Preise im Moment tatsächlich etwa im Rhythmus von 3,5% sich erhöhen, sieht die EZB offenbar keinen Grund, eben den Kurs zu ändern, denn Preisstabilität nach ihrer Vorstellung gibt es erst, wenn die Teuerung bei so etwa 2% liegt.
Wieso wären denn so viele Ökonomen eigentlich für eine Senkung des Leitzinses?
Sie verweisen auf die schlechte Konjunktur. Das Wachstum hat sich in der Eurozone stark verlangsamt in jüngster Zeit. Es geht wirtschaftlich viel schlechter als noch vor ein paar Monaten. Es droht Rezession oder zumindest Stagnation. Und weil die Inflation gleichzeitig etwas zurückgeht, zwar noch nicht sehr stark, aber doch etwas zurückgeht, sagen Sie, es wäre ein Signal gewesen, wenn man die Zinsen gesenkt hätte. Man hätte dann auch gezeigt, dass man die Rezessionsängste ebenso ernst nimmt wie die Inflationsängste.
Sie sprechen das Signal an. Wenn nun Geld, wenn Kredite aufzunehmen in Europa also teuer bleibt, was ist denn das für ein Signal für die Banken?
Nun, es ist für die Banken eigentlich nicht so zentral, weil die ja andere Probleme haben, das große Misstrauen. Es wäre ein Signal gewesen für die reale Wirtschaft, dass die Banken gegenüber den Industrien, den anderen Dienstleistungsunternehmen eben Geld oder eben Kredite günstiger zur Verfügung stellen und von daher einen Impuls hätte geben können, um aus der Rezession wieder herauszukommen. Was die Banken hingegen brauchen, das ist tatsächlich so nicht im Vordergrund tiefere Zinsen, sondern da geht es vielmehr darum, was wir in den letzten Tagen immer wieder erlebt haben. Da geht es um die Rettungspläne, da geht es darum, dass die Notenbanken Liquiditätsspritzen in Milliardenhöhe geben, weil das Bankengeschäft untereinander ja nicht mehr funktioniert. Also für die Banken, würde ich sagen, ist es nicht so zentral, ob die Zinsen gesenkt werden oder jetzt eben nicht gesenkt werden.
Anders als die Europäische Zentralbank hat die amerikanische Notenbank, die US Fed, sich während der Turbulenzen der letzten Zeit für eine Zinssenkung entschieden. Zeigt das nun, dass die Krise in Europa eben doch weniger tief ist als jene in den Staaten oder steckt dahinter schlicht eine andere Ideologie?
Man kann jedenfalls nicht mehr sagen seit ein paar Wochen, dass die wirtschaftliche Situation in Europa weniger schlecht sei als in den USA. Denn bei uns in Europa, sehr in Deutschland, in Frankreich, in Großbritannien, da stagniert die Wirtschaft. Sie ist möglicherweise bereits in der Rezession. Und die Banken, das haben wir ja vor allem in den letzten Tagen erlebt, auch die europäischen Banken stehen nicht mehr besser da als die US-amerikanischen Banken. Also es muss es andere Gründe haben, dass unterschiedlicher handeln. Und tatsächlich in Europa, wenn die Notenbank handelt, dann ist sie immer darauf fixiert, wie steht es bei der Inflation und nur bei der Inflation. In den USA hingegen ist man viel pragmatischer. Man schaut einerseits auf Preisstabilität, aber sagt gleichzeitig auch, man muss verhindern, dass die Wirtschaft in die Rezession abgleitet, muss dann Gegensteuer geben, eben beispielsweise über tiefere Zinsen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Also es ist ein anderes Konzept in den USA, als wir in Europa bei der Europäischen Zentralbank haben.
EZB-Präsident Jean-Claude Trichet hat ja von einer sehr großen Unsicherheit gesprochen, einer nie dagewesenen. Wann wird denn die Europäische Notenbank ihre Politik der Zinspause doch noch ändern?
Es gibt gewisse Aussichten, dass es nächstes Mal, also gegen Ende Jahr, eine Zinssenkung geben könnte. Dafür bestehen tatsächlich gute Chancen, denn Jean-Claude Trichet hat immerhin gesagt, die Wirtschaft habe sich stark abgekühlt, die Inflation gehe auch zurück. Und man habe auch darüber diskutiert bereits an dieser Sitzung über eine mögliche Zinssenkung, sei dann eindeutig der Meinung gewesen, nein, jetzt mache man das nicht. Aber das ist doch ein deutlicher Hinweis darauf, dass es gegen Ende Jahr anders aussehen könnte, dass dann also eine Zinssenkung entschieden werden dürfte.
Informationen von Markus Mucklin. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit den Waffen der Frauen. Im Irak führen sie Selbstmordattentate durch und in den USA möchten sie ins Weiße Haus. Zuerst aber Mexiko. Das Land sei auf dem Weg dazu, als Staat zu scheitern, ähnlich wie Somalia, Haiti oder Afghanistan. Vor allem aus den USA hört man solch warnende Stimmen. Tatsächlich erreicht Gewalt in Mexiko nie gekannte Ausmaße. Hauptsächlich der Norden, die Grenzregion zu den USA, leidet unter der Allmacht und dem Terror der Drogenkartelle. Tag für Tag fordert der Drogenkrieg im Durchschnitt 10 Tote. In der Millionenstadt Mexicali lebt der Schriftsteller Gabriel Trujillo. Der 50-Jährige schreibt seit Jahren über das Leben in diesem Grenzgebiet. Auslandredaktor Franco Battel hat mit ihm gesprochen.
Ja, sagt Gabriel Trujillo, auch er persönlich fühle sich unsicher. Kriminalität und Gewalt könnten überall auftreten.
La violencia está en todas partes y puede surgir en todo momento, en todo lugar.
Sicher, es gäbe Städte oder Stadtviertel, die weniger unter der Kriminalität litten. Aber im öffentlichen Raum fühlten sich viele unsicher.
Y en este momento se contempla ya que ha permeado todos los espacios públicos.
Wie stark die Drogenmafia ist und wie schwach und hilflos der Staat, zeigte sich eindrücklich Mitte September am mexikanischen Staatsfeiertag. Während eines Volksfestes in einer Provinzstadt explodierten 3 Handgranaten. Dies buchstäblich unter dem Balkon, von dem aus der regionale Gouverneur zu seinem Volk sprach. 8 Menschen starben, über 100 wurden verletzt. Warum wachsen Gewalt und Kriminalität in Mexiko derart stark? Trujillo, der Autor von Kriminalgeschichten, spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Feudalisierung des Landes, von einem Zerfall Mexikos in Einflusszonen der Drogenbarone.
Yo pienso que estamos en una época feudal de México de nuevo, en términos de criminalidad, es decir, ya no más hay señores feudales, cada uno defendiendo su territorio y matando al adversario o viceversa.
Während die Drogenbosse morden ließen und ihre Einflusszonen absteckten, sei der Staat schwach und könne im Kampf gegen die Drogenkriminalität wenig ausrichten. Trujillo verweist als Erklärung auf die Politik der 80er und 90er Jahre.
In einem Estado como este Estado, que ha sido desmantelado, es decir, es un Estado, que ha privatizado todo lo posible.
Damals sei der Staat demontiert worden. Was zu privatisieren war, habe man privatisiert, vor allem unter Präsident Salinas de Gortari. Dass beim damaligen Abbau auch der mächtige Polizeistaat beschnitten wurde, habe zwar der Demokratisierung Mexikos genützt. Doch heute zeige sich die Kehrseite. Der Staat habe beinahe keine Mittel mehr, wirkungsvoll zu reagieren. Mexikos heutiger Präsident Calderón könne eigentlich nur auf die Armee zurückgreifen, deren Einsatz im Innern des Landes aber umstritten sei. Zudem sei die Armee oft schlechter ausgerüstet und schlechter organisiert als die Killer der Drogenbarone. Diese verfügten über bessere Informationsnetze und üppige Waffenarsenale, über Kleinflugzeuge und sogar, um Drogen zu schmuggeln, über Mini-U-Boote. Trujillo, der neben dem Schreiben als Uniprofessor arbeitet, sagt, die Lösung könne nicht einfach darin liegen, dem Staat wieder mehr Geld, mehr Macht, mehr Waffen zu geben. Bloße Repression würde nicht zum Ziel führen, es brauche Prävention.
No creo que el simple hecho de la represión vaya a evitar que el crimen organizado crezca. Es la prevención lo principal y en la prevención es donde nadie se está moviendo.
Man müsse das Übel an der Wurzel fassen, bei der mangelnden Bildung, der Arbeitslosigkeit, der Armut und dem Elend im Land.
La pobreza, la miseria y los contrastes tan grandes que hay entre quienes tienen mucho y quienes no tienen nada.
In Mexiko herrscht ein oft schockierender Kontrast zwischen üppigstem Reichtum und bitterster Armut. Um die Anziehungskraft des Drogenhandels auf arme Mexikaner zu erklären, genügt eine einfache Rechnung. 1 Kilo Kokain wird in Mexiko für rund $10,000 gehandelt. Nach dem Schmuggel in die USA ist es über $100,000 wert. Von diesem Preisunterschied, von dieser Verzehnfachung lebt die Mafia und mit ihr ein immer größerer Teil der mexikanischen Schattenwirtschaft.
Die Gewalt im Irak hat insgesamt zwar abgenommen, trotzdem erreichen uns fast täglich Meldungen von Attentaten aus dem Zweistromland. Auch heute wieder starben mindestens 25 Personen bei Anschlägen. Was aufhorchen lässt, immer häufiger stecken Selbstmordattentäterinnen dahinter. Über 30 Anschläge dieses Jahr gingen auf das Konto von Frauen. ARD-Kollege Ulrich Leithold wollte wissen, weshalb.
Die landesweit im irakischen Fernsehen übertragene Szene hatte etwas Makaberes. Ein 15-jähriges Mädchen vor Kameras präsentiert wie eine wertvolle Beute. Aus Sicht irakischer Sicherheitskräfte und der US-Armee ist Rania Ibrahim tatsächlich ein bedeutender Fang. Ein Mädchen als verhinderte Selbstmordattentäterin, dazu abgerichtet und ferngesteuert von Al-Qaida. Mit Sprengstoff unter ihrer Abaya, dem langen schwarzen Gewand vieler irakischer Frauen, war sie in Bakuba bei Bagdad abgefangen worden. Einer Bürgerwehr kam Rania verdächtig vor. Festnahme oder freiwillige Abkehr? Die Darstellungen dazu wechseln. Unbestritten bleibt, Rania ist ein ideales Propagandaobjekt. Ihr Vater und ihr Bruder seien 2006 verschwunden, erzählt sie vor laufender Kamera. Den einen fand die Mutter im Leichenschauhaus, der andere wurde tot aus dem Tigris gefischt. Sie habe sich nicht in die Luft sprengen wollen. Es habe ihr auch niemand gezeigt, wie das geht. Sollte sie also als ferngesteuerte Bombe dienen oder nicht? Unklar auch, ob die Geschichte, die sie erzählt, ihre ist oder dem Drehbuch der Behörden entstammt. Ein bisschen weiß man inzwischen schon über Frauen, die allein dieses Jahr über 30 Selbstmordattentate im Irak begingen. Aliya Ismail in Bagdad, Vorsitzende der humanitären Organisation Nida al-Mustaqbal, Ruf der Zukunft, hat sich mit ihren Motiven beschäftigt.
Es gibt eine wachsende Zahl von Witwen und Geschiedenen bei uns. Die Ursache liegt in den schwierigen Verhältnissen, in denen wir im Irak nun mal leben müssen. Diese Frauen sind schutzlos. Sie haben keine Arbeit, niemand hilft ihnen. Trotzdem, ob im Fall von Rania oder bei anderen Frauen, das ist für mich absolut kein Grund, dass sie quasi automatisch zu Selbstmordattentäterinnen werden und dann unschuldige Menschen umbringen.
Aus Sicht von Terroristen sind Frauen ideal für das tödliche Geschäft. Die irakische Männergesellschaft kann sie relativ leicht einschüchtern und manipulieren. Männliche Kontrollposten untersuchen Frauen aus religiösen und kulturellen Gründen nicht körperlich. So können sie unter ihren langen Abayas Sprengstoff mühelos verstecken. Die von den Amerikanern bezahlten Bürgerwehren setzen deshalb neuerdings mehr Frauen zur Kontrolle ein, die sogenannten Töchter Iraks. Ahmed Adel, Offizier im irakischen Innenministerium, glaubt in der Rekrutierung von Frauen sogar bereits die letzten Zuckungen und das Scheitern der Strategie Al-Qaidas zu erkennen.
Das zeigt ihre verzweifelte Lage. Sie können nicht mehr genug Männer für ihre Taten finden. Deshalb weichen sie auf Frauen aus und missbrauchen sie im Namen der Religion. Das muss man ihnen richtig klar machen. Wir haben ja viele Analphabetinnen und Frauen ohne Ausbildung.
Die 15-jährige Rania, als eine der wenigen, deren Sprengstoff nicht zündete und die man fragen konnte, wird jetzt zur Propagandawaffe umfunktioniert. Der Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen bleibt fragwürdig. Offensichtlich will man aber der irakischen Öffentlichkeit, besonders Frauen, demonstrieren, dass Umdenken möglich ist. Attentate von Frauen, vor allem gegen Sicherheitskräfte und Bürgerwehren, sind spektakulär, selbst in einem Land, das leidvolle und tägliche Erfahrungen mit massiver Gewalt besitzt. In diesem Jahr gab es schon mehr Attentate als in allen 3 Jahren zuvor. Solche Anschläge lassen sich bislang kaum verhindern, und es wird neue Attentäterinnen geben. Denn nicht alle sind verführt oder ferngesteuert, meint jedenfalls Sozialwissenschaftlerin Enas Kamel in Bagdad.
Es ist einfach oft so, dass die Ehemänner oder Angehörige dieser Frauen ermordet wurden und sie sich rächen wollen. Sie halten ihr Leben für beendet und sehen für sich keine Zukunft. Deshalb werden sie zu Attentäterinnen.
Unter US-Soldaten zeigen die zunehmenden Anschläge von Frauen bereits Folgen. Ihre Patrouillen machen im Zweifel einen großen Bogen, wenn die schwarzen Abayas auftauchen.
Ulrich Leithold. Jetzt ist es 18:30 Uhr, das Echo-Dossier. Wenig Zeit verbleibt noch, bis die USA eine neue Führung haben. Wer Präsident werden will, darüber haben wir schon oft berichtet. Wir werden es auch weiterhin tun. Wer aber sind diejenigen, die wählen können? Das wollen wir in einer Echo-Serie ergründen. Heute der erste Beitrag dazu mit Blick auf die Frauen. Es ist ja auch eine Frau, die heute Abend wohl für Traumquoten sorgen wird am US-Fernsehen. Sarah Palin mit ihrem Auftritt bei der Debatte der beiden Kandidierenden fürs Vizepräsidentenamt. Die Frauen und der amerikanische Wahlkampf. Der Beitrag von USA-Korrespondent Peter Vögeli.
Mit Hillary Clinton bewarb sich 2008 zum ersten Mal in der Geschichte der USA eine Frau um das höchste Amt, die auch ernsthafte Chancen auf einen Sieg hatte. Doch anfänglich weigerte sich Hillary Clinton, als Frau zu kandidieren. Sie trat als die Beste an.
People are not attacking me because I'm a woman. They're attacking me because I'm a head.
Sie werde nicht angegriffen, weil sie eine Frau sei, sondern weil sie in Führung liege, sagte sie vor knapp einem Jahr. Doch je mehr sie gegen Barack Obama in Rückstand geriet, desto mehr wandelte sich Hillary Clinton im Kampf um jede Stimme auch zu einer Kandidatin der Frauen. Ein Wandel, der in ihrer letzten Rede ihres Wahlkampfs am 7. Juni einen Höhepunkt erreichte. Es war die Geburtsstunde des mittlerweile berühmten Satzes von den 18 Millionen Rissen im Dach des politischen Patriarchats, in Anspielung auf die 18 Millionen Stimmen, die Hillary Clinton im Vorwahlkampf errungen hatte.
And although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it.
Doch dies war nicht der einzige Satz, der dieses Jahr Wahlkampfgeschichte schrieb, sondern auch dieser.
I love those hockey moms. You know, they say the difference between a hockey mom and a pit bull? Lipstick.
Mit der Nomination von Sarah Palin, der 44-jährigen Gouverneurin von Alaska, als Vize von John McCain, lockte der republikanische Kandidat plötzlich nicht 2000, sondern 20.000 Menschen zu seinen Auftritten. Sie sei eine ganz normale Mutter, eine Hockey-Mom, die ihre Kinder ins Eishockey-Training fahre und zugleich eine Politikerin, die in der Männerwelt ihre Frau stehen könne, ist Palins Botschaft, die sie in den Satz goss, der Unterschied zwischen ihr als Hockey-Mom und einem Pitbull sei Lippenstift. Palins Nomination nährte heftige Medienspekulationen, ob frustrierte Hillary Clinton-Wählerinnen ins Lager der Republikaner wechseln könnten.
There's Judy! It's amazing. Coming in the back.
Elizabeth Baker aus Arlington, Virginia, vor den Toren Washingtons hat Anfang Woche 8 Frauen zu einer sogenannten Hausparty eingeladen, um genau diese Frauenfrage zu diskutieren. Genauer, sie hat diese Party auf Wunsch eines ihr völlig unbekannten Schweizer Reporters, der sie einfach angerufen hatte, organisiert.
Because I love to talk politics and I've got a lot of friends that like to talk, so why not?
Weil sie und viele ihrer Freundinnen gerne und leidenschaftlich über Politik redeten. Ein Google-Check auf Rat ihres Mannes hatte ihr als Referenz genügt. So spontan kann Amerika sein.
Well, my husband insisted that I Google you to make sure you know who you said you were.
Sie sei nicht anti-Palin, sagt eine der Frauen während der folgenden Diskussion, sondern antirepublikanisch.
I'm not anti-Sarah Palin, but I am anti-Republican at this point, because when you vote in this country, you're voting for more than the person, you're voting for the party that's behind the person.
Ob Frau oder Mann sei Nummer 4 auf ihrer Prioritätenliste, ergänzt ihre Kollegin, die Wirtschaft sei das Thema Nummer 1.
The gender issue for me probably falls about number 4. I think that the economy is much more important right now. I think we're really suffering.
McCains Motiv für die Nomination von Sarah Palin sei so durchsichtiges Wahlkalkül, dass es fast schon beleidigend sei, sagt Kim. Hillary Clinton sei für ihre Politik gewählt worden, nicht weil sie eine Frau sei.
For me was when they announced Sarah Palin as the presidential running mate, I felt it was so transparent, it was almost insulting to women.
Gastgeberin Elizabeth Baker hält die Theorie, dass Sarah Palin Clinton-Anhängerinnen zu den Republikanern locken könnte, für einen Medienhype.
And I don't know if this was more the press who kept saying, oh, there's all these disgruntled Hillary people and they're going to vote for Palin. And I didn't get it.
Dieses Stimmungsbild deckt sich vollständig mit den Umfrageergebnissen von Anna Greenberg vom Institut Greenberg Quinlan Rosner, das bis Mitte der 90er Jahre die Clintons beraten hat und politisch eher auf der Seite der Demokraten anzusiedeln ist. Ihre Umfragen hätten gezeigt, dass nicht Frauen, sondern vor allem Männer positiv auf Palins Nomination reagiert hätten, weil Männer eher konservativ seien und Palin die konservative Basis mobilisiere.
Overall, men actually had a better reaction to Sarah Palin than women did, primarily because men are more conservative and more Republican-leaning than women are.
Wirtschaft sei immer das wichtigste Entscheidungskriterium für Frauen, sagt Greenberg, und die jüngsten Zuwächse für Obama in Umfragen gingen auf das Konto von Frauen.
And what you've seen is a shift back to Obama, and primarily comes from women.
Sarah Palin mobilisiert also die konservative und zur Hauptsache männliche Basis der Republikaner, und Frauen sind für das jüngste Umfragehoch von Obama verantwortlich, lautet der überraschende Befund. Denn Obama und Clinton hätten inhaltlich sehr viele, Palin und Clinton dagegen fast keine Gemeinsamkeiten, meint Greenberg. Palin, die Abtreibung in jedem Fall strikt ablehnt, außer wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, die für das Unterrichten des Kreationismus in Schulen eintrat, also die Lehre von der Erschaffung der Welt, wie in der Bibel beschrieben, wörtlich nimmt, und die der Meinung ist, die USA sollten Israel in jedem Fall militärisch freie Hand lassen, bringe nicht mehr Stimmen, sondern mehr Spendengelder, denn sie mobilisiere die republikanische Basis, meint Greenberg.
It doesn't necessarily produce more votes, but it produces more money, campaign contributions, it produces a better field operation.
Sharon Neufeld aus Great Falls, Virginia, keine halbe Stunde außerhalb Washingtons, gehört zu dieser elektrisierten republikanischen Basis. Trotz Chemotherapie sei sie an eine Wahlveranstaltung von Sarah Palin gereist.
And I jumped up and down and shouted, Sarah, Sarah, Sarah. Because it just feels like, I mean, it almost feels like I got nominated for vice president.
Es sei fast, als ob sie selbst zur Vizepräsidentin nominiert worden sei, denn Palin sei eine Frau wie sie, begeistert sich Sharon Neufeld. Doch Neufeld ist auch mindestens so konservativ wie Sarah Palin. Bei einer künstlichen Befruchtung habe sie insistiert, dass alle 10 Embryos verwendet würden, dass sie also im Extremfall 10 Kinder haben würde. Kannst du damit leben? Habe sie ihren Mann gefragt.
I am not going to be happy unless we use all the embryos. So I said, we might end up with 10 children. Could you live with that?
Und die konservativ-religiösen Ansichten Palins sind für Sharon Neufeld wichtiger als die Tatsache, dass Palin eine Frau ist. Das Momentum Frau habe ihren Enthusiasmus mobilisiert, sagt Neufeld. Sarah Palin hat eine heftige öffentliche Kontroverse über ihre Kompetenz ausgelöst. Durch Behauptungen, dass ihre außenpolitische Erfahrung etwas mit der geografischen Nähe Alaskas zu Russland zu tun habe. Sarah Palin hat die öffentliche Meinung polarisiert. Vor allem Frauen reagieren heftig. Und wer eine Hillary-Unterstützerin ist, kann sich höchstens in Einzelfällen mit Palin identifizieren. Aber in gewissen Bundesstaaten kommt es auf jede Stimme an. Sehr wichtig wird die heutige Debatte sein. Die Erwartungen an Palin seien so gering, dass alles andere als ein Absturz Palins schon als Erfolg gewertet werde, sagt Anna Greenberg. Aber
I do think if she's a disaster in the vice presidential debate, she will be a drag on the McCain ticket, because there will be questions about his age and his health and his judgment. And she's very polarizing. I mean, she makes people very excited and very angry.
Wenn Palin versage, werde sie zu einer ernsthaften Belastung für die Republikaner, denn dann würde die Frage nach dem Alter und nach der Urteilsfähigkeit McCains stärker denn je gestellt.
Peter Vögeli. Sein Beitrag ist der erste einer Serie über unterschiedliche Wählergruppen in den USA. Und wer sich Sarah Palin ansehen will, kann das tun live um 5.03 Uhr in der Nacht auf SF1 und dann wiederholt am Morgen um 6 bzw. 20 nach 9 auf SF Info. Kompakt und eingeordnet gibt es das Ganze natürlich auch bei uns in den Informationssendungen von Schweizer Radio DRS ab morgen früh. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich dafür war Massimo Agostinis, für die Nachrichten Georg auf der Mauer, am Mikrofon Simon Fatzel.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.